Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA beteiligen sich nun doch wieder stärker am NATO-Militäreinsatz in Libyen. Sie wollen unbemannte Flugzeuge mit lasergelenkten Raketen einsetzen. Diese sogenannten Drohnen werden ferngesteuert und können Ziele genauer anvisieren als Flugzeuge mit Piloten. Vor knapp 3 Wochen hatten die USA das Kommando an die NATO abgegeben. Nach Einschätzung von US-Generalstabschef Mullen sind die Aufständischen trotz der internationalen Hilfe nicht stärker als die Truppen von Machthaber Gaddafi.
Freitagsgebet in Benghazi. Danach wird aus der religiösen Zeremonie eine Demonstration gegen das Gaddafi-Regime und auf Transparenten der Ruf nach Freiheit und Demokratie. Dass die USA nun mit unbemannten Flugkörpern gegen die Gaddafi-Truppen vorgehen wollen, findet bei den Aufständischen Beifall. Ja, wir wollen diese Unterstützung. Selbst wenn Zivilisten darunter leiden sollten, wir müssen so schnell wie möglich dafür sorgen, dass Gaddafi gestürzt wird. Auf jede erdenkliche Weise. Bilder aus der umkämpften Stadt Misrata. Aufständische liefern sich hier seit Wochen schwere Gefechte mit Gaddafi-loyalen Truppen. Ein blutiger Häuserkampf, wie Aufnahmen der Rebellen selber zeigen. Die Stadt mit Raketen und Granaten von Gaddafis Truppen beschossen, die Misrata belagern. Der Einsatz von NATO-Kampfflugzeugen gegen die Einheiten des libyschen Machthabers ist schwieriger als gedacht. Die Truppen Gaddafis haben ihre Taktik geändert. Sie gleichen immer häufiger den Aufständischen. Und das macht es schwer, sie als Ziel auszumachen. Das Krankenhaus von Misrata ist völlig überlastet. Immer wieder werden Verwundete eingeliefert, es fehlt am notwendigsten. Schwerverletzte versucht man mit Schiffen in die befreite Stadt Benghazi zu bringen. Dort hielt sich heute auch der amerikanische Senator McCain zu Gesprächen auf. Er forderte alle Staaten auf, den oppositionellen Übergangsrat als legitime Vertretung Libyens anzuerkennen. Er hat sich dieses Recht verdient. Gaddafi hat es verwirkt, da er gegen sein Volk Krieg führt. Die Aufständischen mit US-Bodentruppen zu unterstützen, sei nicht klug, so McCain. Allerdings sollten die Luftangriffe auf Gaddafis Einheiten verstärkt werden.
Zum Besuch von US-Senator McCain und zur Lage in der Stadt jetzt live aus Benghazi, Volker Schwenk.
Beim Freitagsgebet in Benghazi, von dem wir gerade eben schon gehört haben, war heute ein neues Plakat zu sehen. Darauf stand, die Vereinigten Staaten haben einen neuen Verbündeten in Afrika. Jubel für den republikanischen Senator McCain. Er kam mit einer klaren Botschaft, das amerikanische Volk stehe hinter der Revolution in Libyen, sagte er. Jetzt sei es an der Zeit, für die Staatengemeinschaft und vor allem für die Vereinigten Staaten, die Übergangsregierung als einzig legitime Stimme Libyens und des libyschen Volkes anzuerkennen und endlich auch Waffen zu liefern. Denn dies hier sei kein fairer Kampf. Damit geht er gleich auf 2 Kernforderungen der Revolutionäre ein. Die wissen zwar genau, er ist nicht der amerikanische Verteidigungsminister und er ist auch nicht der amerikanische Präsident, aber sie hoffen einfach darauf, dass McCains Stimme bei ihrem neuen Verbündeten Gewicht hat. Und damit zurück nach Hamburg.
In Syrien geht das Regime mit Gewalt gegen regierungskritische Demonstranten vor. Mindestens 35 Menschen starben durch Schüsse. In der Hauptstadt Damaskus und mehreren anderen Städten gingen wieder Zehntausende auf die Straße. Sie fordern den Rücktritt von Staatschef Assad. Er hatte gestern Zugeständnisse gemacht und den seit fast 50 Jahren geltenden Ausnahmezustand aufgehoben.
Nach dem Freitagsgebet gehen sie auf die Straße. Ihre Sprechchöre sind nicht zu überhören. Nieder mit dem Regime rufen die Demonstranten und sie rufen es überall in Syrien. Mehrere 10.000 Menschen in der Hauptstadt Damaskus, am Mittelmeer, im Osten und im Süden des Landes fordern den Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Der hatte noch gestern den fast 5 Jahrzehnte langen Ausnahmezustand aufgehoben. Doch für die Opposition kommt dies offenbar zu spät. Zu groß scheint die Wut auf den repressiven Staatsapparat. Und ihre Wut schicken sie hinaus in die Welt auf Videos, die sie selbst mit ihren Handys aufnehmen und übers Internet verbreiten. Das syrische Regime lässt so gut wie keine Journalisten ins Land. Auf Transparenten ist zu lesen, wir sind gegen Korruption. Und immer wieder ist zu hören, das Volk will den Sturz des Regimes. Mit diesen Sprechchören hatte vor Wochen in Ägypten die Opposition den Sturz von Mubarak gefordert. Und die Demonstranten verlangen auch die Freilassung der politischen Gefangenen. Die Sicherheitskräfte reagieren mit äußerster Härte. Mit Tränengas und zum Teil mit scharfer Munition schießen sie auf die Demonstranten. Agenturen berichten, dass mindestens 35 Menschen erschossen worden seien. Die Lage scheint immer mehr zu eskalieren. Die Menge skandiert: Wer sein Volk tötet, ist ein Verräter.
Als Syriens Staatschef Assad sein Amt vor 11 Jahren übernahm, stand das Volk noch hinter ihm. Auf unserer Homepage tagesschau.de beschreibt ein Porträt von Bashar al-Assad, wie die Hoffnungen vieler Menschen auf Reformen enttäuscht wurden. Bei einem US-Drohnenangriff im pakistanischen Grenzgebiet zu Afghanistan sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Pakistanischen Geheimdienstkreisen zufolge wurden von 2 unbemannten Flugkörpern aus mehrere Raketen auf ein Gehöft in Nordwaziristan gefeuert. Die Region gilt als Hochburg von radikal-islamischen Extremisten. Unter den Toten sollen auch Frauen und Kinder sein. Mit einem milliardenschweren Nachtragshaushalt will die japanische Regierung den Wiederaufbau in den Katastrophengebieten voranbringen. Umgerechnet etwa 33 Milliarden Euro sollen unter anderem in die Beseitigung der Trümmer und den Bau von Behelfshäusern fließen. Zudem will das Kabinett wegen der Strahlengefahr das Sperrgebiet um die zerstörte Atomanlage Fukushima ausweiten. Bewohner mehrerer Dörfer wurden aufgefordert, innerhalb von 5 Wochen ihre Häuser zu räumen.
Es ist sein erster Besuch bei den Flüchtlingen aus Fukushima. 3 frühere Gelegenheiten hatte er verstreichen lassen, TEPCO-Präsident Masataka Shimizu. Es ist ein Besuch in gebückter Haltung. Er senkt den Kopf, geht auf die Knie. Die ganze Wut der Menschen entlädt sich über ihm. Der ist viel zu spät hier. Ich würde dem nicht vergeben, nicht mal wenn er tot ist. Ich bin alt und hier will ich nicht sterben. Ich will zurück nach Hause. Warum bleiben Sie nicht mal einen Monat bei uns in der Notunterkunft? Oder besser, nehmen Sie das AKW doch mit nach Tokio. Raus aus der Notunterkunft und zurück nach Haus. Dieser Wunsch wird sich lange nicht erfüllen. Seit Mitternacht gilt eine 20 Kilometer Sperrzone rund um das AKW. Trotzdem befinden sich in dem Gebiet noch immer etwa 80 Menschen. Im japanischen Fernsehen laufen heute diese Bilder. Behördenvertreter fahren in die verbotene Zone. Sie wollen 2 ältere Frauen überzeugen, ihr Dorf zu verlassen. Ich werde Ihnen sagen, wie gefährlich es hier ist und dass Sie mitkommen sollen mit allem, was Ihnen wichtig ist. Das Zureden hilft nichts. Die beiden Frauen, eine von ihnen 84 Jahre alt, wollen bleiben. Wasser und Reis lassen die Mitarbeiter dort. Später wollen sie noch einmal versuchen, die beiden in eine Notunterkunft zu bringen. Dorthin, wo schon so viele Flüchtlinge leben, seit 6 Wochen. Die Menschen haben überhaupt kein Vertrauen mehr zu uns. Das habe ich jetzt gemerkt. Wir wollen dieses Vertrauen zurückgewinnen, auch wenn es lange dauert. TEPCO-Präsident Shimizu gibt sich geläutert. Er spricht von Soforthilfe 8.300 Euro pro Haushalt. Nach 2 Stunden kehrt er zurück nach Tokio.
In Thailand haben Putschgerüchte die Menschen beunruhigt. Unter anderem wegen einer groß angelegten Militärübung hatte es Spekulationen gegeben, die Armee könnte zum wiederholten Male die Macht im Land übernehmen. Thailands Armeechef wies dies später zurück. Zugleich eskalierte erneut der Konflikt mit dem Nachbarland Kambodscha. Truppen beider Länder lieferten sich Gefechte an der umstrittenen Grenzlinie. Mehrere Soldaten wurden getötet.
Sie flüchten mit nur wenigen Habseligkeiten raus aus der Gefahrenzone. Tausende thailändische Dorfbewohner, meist arme Bauern, sie leben im Grenzgebiet, dort, wo am frühen Morgen die Gefechte begannen. Seit Sonnenaufgang haben wir ständig Artilleriefeuer gehört, sagt diese Frau. Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha, immer wieder wird erbittert gekämpft, immer wieder gibt es Verletzte und Tote. Erst wenige Wochen ist es her, dass sich rund 200 Kilometer weiter südwestlich die Artilleriegeschütze das letzte Mal gegenüberstanden. Der 800 Kilometer lange Grenzverlauf zwischen den beiden Ländern ist bisher nicht eindeutig geklärt. Meistens konzentrieren sich die Kämpfer auf den 900 bis 1000 Jahre alten Tempel Pavihan. Der internationale Gerichtshof in Den Haag hatte ihn vor fast 50 Jahren Kambodscha zugesprochen. Thailand beansprucht das Areal aber weiterhin für sich. Die neuen Kämpfe sorgen für Unruhe in Thailand. Seit gestern Abend kursieren Putschgerüchte. Es herrscht Angst vor dem Militär. Dieses könnte die Macht im Land übernehmen. Wieder einmal, denn Thailand steht unmittelbar vor den Wahlen. Am Nachmittag erste Bilder aus Kambodscha. Auch hier fliehen die Grenzbewohner. Beide Kontrahenten beschuldigen sich gegenseitig, zuerst geschossen zu haben. Die Lage an der Grenze bleibt offenbar angespannt.
In der Diskussion über die Einführung einer Pkw-Maut geht CSU-Chef Seehofer auf Konfrontationskurs zu Bundeskanzlerin Merkel. Seehofer sagte dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, er werde sich mit Nachdruck für eine Maut einsetzen. Als Größenordnung nannte er 100 Euro für 12 Monate. Durch eine Maut will Seehofer auch ausländische Autofahrer an den Kosten für die Straßen beteiligen. Merkel hatte die Einführung einer Pkw-Maut in den kommenden 2 Jahren ausgeschlossen. In ihren Karfreitagspredigten haben Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche erneut vor Gentests an Embryonen gewarnt. Der Münchner Kardinal Marx sagte, es gebe keinen Anspruch auf ein perfektes Leben. Krankheit und Tod dürften nicht verdrängt werden. Auch Bayerns evangelischer Landesbischof Friedrich wandte sich gegen die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik. Die Gesellschaft dürfe sich nicht an der Wirklichkeit von Leiden vorbeimogeln, so Friedrich in seiner Predigt. In aller Welt erinnern heute Christen mit Gottesdiensten und Prozessionen an die Kreuzigung Jesu. In Rom will Papst Benedikt XVI. Am Abend an den Stationen des Kreuzweges am Kolosseum beten. In Jerusalem folgten Christen bereits am Morgen dem Leidensweg Jesu.
Ruhig und besinnlich ist die Altstadt von Jerusalem heute nur ganz früh. Einige christliche Pilger beten schon um 6 Uhr, darunter auch viele Deutsche. Sie besuchen die 14 Stationen des Kreuzweges in der Via Dolorosa und in der Grabeskirche.
Natürlich sieht heute alles ganz anders aus als zur Zeit Jesu und man sollte es auch nicht romantisch verklären. Aber sich an den Orten des Geschehens selbst die Geschichten bewusst zu machen, ist was ganz Besonderes und es berührt in besonderer Weise das Herz.
Die Prozessionen durch die Altstadt sind für viele der Höhepunkt am Karfreitag. Nach dem christlichen Glauben soll an diesem Tag Jesus verurteilt und gekreuzigt worden sein. Auch der plötzlich einsetzende Regen kann die religiöse Stimmung nicht beeinträchtigen. Juden und Christen feiern in diesem Jahr Pessach und Karwoche gemeinsam. Auch deshalb ist der Andrang groß.
Es ist schon was Besonderes, hier um die Ostertage zu sein und an den Stellen zu sein, wo sich das alles zugetragen haben soll.
Ich bin praktizierender katholischer Christ und das ist für uns, für mich schon sehr wichtig, an Ostern hier in Jerusalem zu sein.
Begonnen haben die Feierlichkeiten am Morgen mit dem Einzug des lateinischen Patriarchen in die Grabeskirche. Um die Sicherheit der Pilger und Touristen zu gewährleisten, ist auch ein Großaufgebot an Polizisten im Einsatz.
Auch in Deutschland nahmen zahlreiche Gläubige am Karfreitag an Gottesdiensten teil. Im Magdeburger Dom forderte die Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Junkermann, dass der Karfreitag als Feiertag für die gesamte Bevölkerung erhalten bleibe. Im fränkischen Lohr haben sich mehr als 10.000 Menschen an der traditionellen Karfreitagsprozession beteiligt. Angehörige der Handwerksinnungen trugen große Holzfiguren durch die Stadt, die Stationen des Leiden Christi darstellen. Die Prozession in Lohr wird seit 1656 gefeiert und gilt als eine der letzten vollständig erhaltenen Bilderprozessionen Deutschlands. In Frankfurt haben etwa 1000 Menschen gegen das Tanzverbot in Hessen am Karfreitag protestiert. Die meisten von ihnen tanzten still zu Musik, die sie über Kopfhörer hörten. Kritiker halten die Regelung für nicht mehr zeitgemäß. Die Stadt Frankfurt hatte zuvor angekündigt, das Verbot in diesem Jahr auch mit Kontrollen durchsetzen zu wollen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 23. April.
Weiterhin bestimmt hoher Luftdruck mit viel Sonne und sehr warmer Luft unser Wetter. In der Nordosthälfte Deutschlands ist die Luft außerdem recht trocken. Dort bleibt der Himmel morgen oftmals wolkenlos. Ab Montag erreicht uns nicht mehr ganz so warme Luft aus Osten. Heute Nacht ist es verbreitet klar, am Tag wieder viel Sonnenschein, in der Südwesthälfte hier und da lockere Wolken. In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Südbayern auch mal dichtere Wolken, einzelne Schauer und Gewitter sind möglich. Im Süden weht der Wind schwach, sonst schwach bis mäßig, an den Küsten frischer Wind. Heute Nacht 13 Grad im Westen und 3 Grad im Allgäu. Am Tag meist 22 bis 27 Grad, an der Ostsee zum Teil nur 16 Grad. Am Sonntag ist es in der Nordhälfte sonnig, in der Südhälfte mal Sonne, mal Wolken, hier und da Schauer und Gewitter. Am Montag viel Sonne, ein paar Wolken, im Osten und ganz im Süden vereinzelt Schauer. Auch am Dienstag ist es in der Nordwesthälfte meist freundlich, in der Südosthälfte wolkig und es fallen einzelne Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Eskalation in Syrien. Assad lässt Massenproteste blutig niederschlagen. Außerdem Volkszählung in Deutschland. Warum diesmal der Widerstand ausbleibt.